sei du, Heiliger Geist, jetzt auch wie im Leben Jesu unser Führer, der uns führt, der uns die inneren Erkenntnisse, Hinweise schenkt. Aber gib uns dafür immer wieder neu ein hörendes Herz. Darum bitten wir dich. Amen. Ja, wir sind also am ersten Johannesbrief, zweiten Kapitel. Es kommt der Vers 6, der 5, den wir gestern noch betrachtet haben, war: Wer aber sein Wort hält, in dem ist in Wahrheit die Liebe Gottes vollendet. Und daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Und jetzt 6. Wer behauptet, er bleibe in ihm, muss so, wie jener gewandelt ist, auch selbst wandeln. Also Johannes drückt also aus, dass wir es schulden, nach dem Beispiel und Vorbild Christi zu wandeln. Vincent Spalotti, da hinten im Eck, hat uns klipp und klar gesagt, Modellum nostrum Christus est. Unser Modell, unser Vorbild ist Jesus Christus. Heilige sind wieder Abbilder, aber das eigentliche Modell, das eigentliche Vorbild ist Jesus Christus. Darum weist uns Johannes darauf hin, dass wir nicht nur auf das Wort hören sollen, das Wort Gottes, sondern wie es ja bei den Hirten heißt, sie wollten das Wort sehen. Also auch dieses lebendige, konkrete Wort Jesus Christus nachahmen. Wir haben gestern beim Freund Roy Rosenkranz ein bisschen betrachtet, weißt, wo ich Ihnen gesagt habe, es ist doch eigentlich total menschlich gesprochen unvernünftig. Gott wird Mensch, überlegen Sie das mal. Und dann hockt er in dem verlorenen Nest 30 Jahre in Nazareth und tut da Handwerker. Was jeder andere auch kann, da brauche ich kein Gott sein. Was soll denn das, oder? Ist das vernünftig? Ja, es ist so vieles unvernünftig in den Augen der Menschen, was bei Gott sehr vernünftig ist. Das ist das Beispiel Jesu. Wie wertvoll das alltägliche, ungesehene Tun des Einzelnen ist, wenn er darin den Willen des Vaters erfüllt. Er wäre am liebsten im Tempel geblieben mit 12 Jahren. Da hat er zuerst einmal seinen eigenen Willen durchgesetzt, auf Deutsch gesagt. Und dann hat der Vater ihn zurückgeschickt in die Unterordnung der Menschen. Verstehen Sie? Das ist der Wille des Vaters. Und ich muss immer fragen, der nicht sagen, ich bin so ein wertvoller Mensch, ich müsste doch in die Regierung oder ich müsste doch in der Kirche, im Vatikan das Sagen haben oder ich, also mindestens Bürgermeister. Aber, verstehen Sie? Und der Herr sagt, du hast tolle Fähigkeiten, aber die brauche ich im Moment gar nicht. Ich brauche zuerst nur dein Gehorsam. Dann kann ich Großes tun. Vielleicht brauche ich dann einmal deine Fähigkeiten, vielleicht auch nicht. Verstehen Sie? Es ist manches in den Augen der Menschen sehr unvernünftig, was in den Augen Gottes sehr vernünftig ist. Das ist dieses total andere, die andere Gesetzmäßigkeit des Gottesreiches gegenüber der Gesetzmäßigkeit dieser Welt. Das haben wir in der Bergpredigt wunderbar, nicht? Diese Gegenüberstellung. Der Berg der Seligpreisungen und da drüben die Stadt der Reichen und so weiter. Nicht? Wo Jesus da immer wieder dieses Beispiel bringt. Sehen Sie, und deshalb ist es so wichtig, dass wir auch, gerade wenn wir die Evangelien betrachten, genau schauen, wie hat Jesus gelebt. Und im Rosenkranz betrachten wir ganz und gar sein Leben, von A bis Z. Deshalb ist das ein Christusgebet. Und wenn Sie denken, wenn wir wieder an Fatima denken, 100-jährig, das sollte man ein bisschen mehr betonen, wo uns klipp und klar gesagt wird, dass wir mit dem Rosenkranz Kriege verhindern können. Glauben Sie das überhaupt? Glaubt das überhaupt jemand? Und deshalb tun wir es auch nicht. Philippinen, diese Umwandlung damals von der Diktatur zu normal, ohne einen Schuss, es ging über den Rosenkranz, das wissen Sie doch noch, denke ich. Maria sagt in Fatima, klar, durch den Rosenkranz können wir Kriege verhindern. Der Himmel bietet uns Sachen an. Und wir sagen, das ist doch altmodisches Zeug. Ja gut, also. dann machen wir halt auch altmodisch weiter Krieg. Ja. Das ist die Gesetzmäßigkeit des Gottesreiches und die Gesetzmäßigkeit dieser Welt. Und da merken Sie, wie unser Denken manchmal oder weithin, müssen Sie selber entscheiden, von der Welt bestimmt ist und nicht von Christus, vom Reich Gottes. Und das ist das, warum wir in dieser Welt verfolgt werden bis zum Schluss. Weil das immer ein Gegensatz ist zum Denken, zur Gesetzmäßigkeit dieser Welt, die auf dem Egoismus aufbaut, das andere baut auf dem Umdenken auf, nicht von mir her, sondern von Christus her denken, handeln. Also, bisher hat Johannes uns immer wieder auf das Wort hingewiesen, hören auf das Wort. Jetzt sagt er es, das Wort sehen, könnte man sagen. Das Beispiel Jesu betrachten, gerade in den Rosenkranzen. Und da wird dann die ganze Kraft der Erlösungskraft des Lebens Jesu wirksam. Für den Christen ist nicht ein allgemeiner Gesetzeskodex die nächste Richtschnur seines Handelns. Also du sollst das und das und das. Sondern für den Christen ist die persönliche Weisung Christi und dabei nicht nur sein Wort, wie schon gesagt, sondern auch das Vorbild seines Lebens. Das ist die Richtschnur unseres Handelns. Auf ihn schauen, sein Wort, aber auch sein Leben. Es heißt ja hier, bleiben, nicht? Er behauptet, er bleibe in ihm, muss so, wie jener gewandelt ist, auch selbst wandeln. Also wenn die Gottesgemeinschaft, das ist dieses göttliche in mir, der dreifaltige Gott in mir, dieser ganz persönliche Austausch, nicht? Wenn diese Gottesgemeinschaft echt und bleibend sein soll, dann ist der treue Wandel nach dem Beispiel Christi gefordert, nach Johannes. Und Christus hat ja sein gottgehorsames Leben im Kreuzestod gekrönt. Gottgehorsames Leben. Seine Speise war es, den Willen des Vaters zu tun. Und wir beten also ohne Probleme jeden Tag, zigmal vielleicht sogar, dein Wille geschehe, so absolut wie im Himmel, so absolut auch bei mir. Und dann tun wir, was wir wollen. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht so viel lügen beim Beten. So dass wir schauen, dass es auch wahr ist, was wir sagen. Aber das ist der Blick auf das Leben Jesu. Und nun kommt Johannes wieder auf etwas noch. Und zwar spricht er jetzt von einem alten und einem neuen Gebot. Das ist der Vers 7. Geliebte, kein neues Gebot schreibe ich euch, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Das ist das alte Gebot. Also Johannes bringt jetzt auch wieder eine Anrede, die er von jetzt an in seinem Brief öfters wiederholt, nämlich Geliebte. Und er spricht jetzt im Singular, in der Einzahl. Und zwar von dem alten und dem neuen Gebot. Und im Gegensatz zu vorher, wo er von den Geboten gesprochen hat, 10. Und wenn Johannes vom alten Gebot spricht, dann deshalb, weil die Zuhörer, wie er sagt, es von Anfang an gehört haben und es für sie eine verpflichtende Kraft ist. Er sagt ja, ihr habt es von Anfang an gehört. Also Johannes geht auf ein Wort zurück, von Anfang an, das heißt, das von Christus kommt. Von Anfang an, seit ihr die Botschaft Christi hört, wisst ihr dieses Gebot. Also es geht ganz auf Christus zurück. Das ist im Sinn des Johannes alt. Dann im 8. Vers sagt er, andererseits wieder schreibe ich euch ein neues Gebot. das erweist sich als wahr an ihm und an euch, weil die Finsternis schwindet und das wahre Licht bereits leuchtet. Ein neues Gebot, das sichtbar wird, erfahrbar wird in ihm, Christus, und in euch. Und damit schwindet die Finsternis. Was meint er? Also Johannes sagt jetzt, dass das alte Gebot zugleich als ein neues zu betrachten ist. Denn Jesus selbst nannte ja dieses Gebot, jetzt kommt's, der Bruderliebe, als ein neues Gebot, obwohl es ein altes ist. Johannes meint so, ihr habt dieses alte Gebot von Anfang an, deshalb altes Gebot, das kennt ihr. Seit ihr Christus kennt, kennt ihr dieses Gebot der Bruderliebe. Aber neu jetzt in dem Sinn, dass es die Wirkung bringt, sowohl in der Person Christi als auch in eurer Person. Es bringt die Wirkung. Er sagt ja, das erweist sich als wahr an ihm und an euch, weil die Finsternis schwindet und das wahre Licht bereits leuchtet. Also es bricht durch, es wird erfahrbar. Die Wirkung der Nächstenliebe wird erfahrbar in ihm, seiner Erlösungstat, und in uns, in euch. Jesus forderte ja die brüderliche Liebe seiner Jünger zueinander so, er drückt das so aus, wie er sie geliebt hat. Wie der Vater mich geliebt hat, so liebe ich euch. Wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. Ja, das ist das, was Jesus von Anfang an gesagt hat. Das haben sie von Anfang an gehört. Und jetzt, da sie das schon einige Zeit leben, wird es in ihnen sichtbar. Es verdrängt die Finsternis. Also wir haben ja über Finsternis genug gesprochen, was das alles ist. Ja? Es verdrängt die Finsternis. Wenn du die Liebe lebst, wenn du das göttliche Sein, das ist ja das göttliche Leben in uns, von dem er dauernd redet, das ist ja die Liebe. Die Liebe ist ausgegossen, Heiliger Geist, das ist Person. Ja? Und das wird wirksam. Es verdrängt alles, was eben zur Finsternis gehört, was nicht Licht ist, also Licht von Gott ist. Also er sagte den Jüngern, so wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. Und die sich dann, diese Liebe Christi, an ihm wird sichtbar, sagt er ja, äußert in seiner Dienstbereitschaft, in seiner Hingabe bis zum Äußersten. Er hat ihnen die Füße gewaschen und für sie sein Leben hingegeben. Das ist, was er, wo er das sagt. Das erweist sich als wahr an ihm und an euch. Er hat ja vorher gesagt, wir müssen auf das Beispiel Jesu schauen. Und jetzt konkretisiert das. Diese Liebe in Jesus wird sichtbar. Seine Dienstbereitschaft, seine Hingabe bis zum Äußersten, das Waschen der Füße, er hat sein Leben hingegeben am Kreuz, es wird sichtbar. Das ist das Beispiel. Und es wird wirksam. Es bewirkt die Erlösung. Aber das Innerste ist die Liebe, das göttliche Sein. Und diese opferbereite Liebe ist das Neue des christlichen Gebotes. Diese opferbereite Liebe, die wir an Christus sehen, ist das Neue des Gebotes, obwohl es ein altes ist. Die Neuheit des Gebotes bewahrheitet sich, sagt Johannes, an Christus und an den Christen, an die ja sein Schreiben gerichtet ist. Es bewahrheitet sich. Es musste also im Vers 7 vorher der Gedanke an Christus bereits im Hintergrund gestanden haben, die Worte, die sie gehört haben von ihm, von Anfang an. Also, das war der Hintergrund von Christus. Deshalb hat das alte Gebot, also ein altes, das ja euch bekannt ist, aber er nennt es auch Neues, weil es Christus auch neu genannt hat. Aber vor allem, sagt er, weil wir jetzt die Wirkung in Christus und in den Christen dieses Gebotes erkennen, dass die Liebe verwandelt die Welt. Die Liebe erlöst. Sie drückt sich aus in dieser Hingabe. Und deshalb konnte Johannes jetzt eigentlich im 8. Vers fortfahren, und zwar unvermittelt, nämlich, dass in ihm, dass er einfach ihm sagt, weil er vorher, weil es ja um Christus ging, auch unausgesprochen, dass in ihm und in euch ist es verwirklicht. Auf Christus trifft diese Behauptung in voller Weise zu, dass diese Liebe in ihm verwirklicht ist. Und die eigentliche, könnte man sagen, Ursache der Erlösung ist. Denn hätte er gelitten, nur weil er musste, wären wir nicht erlöst. Wäre es kein Opfer gewesen, wäre es ein Mord gewesen. Die Liebe ist das Eigentliche, das Göttliche, das erlöst die Welt. Und deshalb wird alles, was wir, jeder von uns, die Christen, aus Liebe tun, wird immer welterlösend sein. Auch das Geringste, was er tut. Es kommt nicht drauf an, was ich tue, wie die kleine Theresia einmal so nett sagt, wenn du eine Stecknadel aus Liebe aufhebst zu dem, der sie hat fallen lassen oder wie auch immer, oder aus Liebe zu Gott, kannst du eine Seele retten. Aber nicht mit der Stecknadel, sondern mit dieser Liebe. Das ist das, was Johannes meint. Die Liebe war das Feuer, das in Christus das Opfer dargebracht hat, der Heilige Geist. Er war das Opferfeuer in ihm. Und das auch in den Christen, wenn sie die Liebe leben. Und Liebe kostet das Leben. Und das wollen wir einfach nicht wahrhaben. Das sehen wir wieder, wenn Sie wieder nach vorne an den Vers denken, wenn wir auf das Beispiel Christi schauen. Die Liebe hat ihn das Leben gekostet. Die Liebe zu uns und zum Vater. Und unsere Liebe kostet immer uns. Das drückt sich in der Feindesliebe am stärksten aus, wo ich mich total zurückstelle. Also deshalb dieses, wir merken es in uns, in Christus sehen wir es und wir erleben es in uns, die Wirkung der Liebe. Dort, wo die Liebe gelebt wird, dort ist Leben. Wir haben ja Paradebeispiele genug, verstehen Sie? Was da sich verändert und was da, wie selbst die Welt aufhorcht, wenn irgendwo die Liebe total selbstlos gelebt wird. Wenn ich die Mutter Teresa denke, wo die alle überall hin eingeladen worden ist, nicht, denen sie der Kimmelgräber hat dann in ihren Ansprachen. Verstehen Sie, die Welt, die war fasziniert, die hat sie eingeladen, obwohl sie das, was die verkündet, nicht wissen wollten. Siehst du? Die Liebe verändert die Welt. Die Liebe öffnet überall. Das ist das, was Johannes sagt. Das erfahren wir jetzt schon in Christus, aber auch in uns, anfanghaft dort, wo wir diese Liebe leben. Das ist das Entscheidende. Und das Gegenteil kennen Sie besser vielleicht. Ja. Also auf Christus, wie gesagt, trifft diese Behauptung in voller Weise zu. In Bezug auf die angesprochenen Christen, die er anschreibt, jetzt uns, könnte diese Aussage vielleicht befremdend wirken. Denken, oh je, nicht? Johannes bestärkt aber seine jungen Leser, und zwar in diesem, ich sage, Kraftgefühl, dass sie Sieger sind über den Bösen. Wie er dann später schreibt, in den nächsten Versen. Er bestärkt sie. Dass eine solche Kraft in ihnen ist, dass sie Sieger sind über den Bösen. Sie sind vom Tod ins Leben hinübergegangen, weil sie die Brüder lieben. Sie kennen den Satz. Vom Tod ins Leben hinübergegangen, weil sie die Brüder lieben. Und darin liegt keine menschliche Überheblichkeit. So, weil ja allen bewusst ist, alle Kraft kommt von dem, der in ihnen ist. Ich glaube, das weiß jeder. Jeder kennt seine Grenzen. Gerade wenn er an die Bruderliebe denkt, dann weiß jeder, dass keiner von uns stolz wird, dass er sagen kann, wie die Mutter Teresa, eines kann ich sagen, ich habe nie in meinem Leben über einen Menschen geurteilt. Das kann kein einziger von uns sagen, glaube ich. Also ich nicht. Vielleicht ist jemand da, dann wäre das wunderbar. Aber verstehen Sie, das führt nicht zu Überheblichkeit, sondern zu einer ganz tiefen Demut, diese Aussage. Und dieser Ausdruck, das Licht leuchtet schon, sagt er ja hier. Dieses schon deutet hin auf die Zeit zwischen seinem ersten und zweiten Kommen. Also dort, wo diese Liebe in dieser Zeit, jetzt in unserer Zeit, die wir leben, zwischen dem ersten und zweiten Kommen des Herrn, diese Liebe leben, da leuchtet das Licht. Ja. Und Gott ist Licht. Dort, wo die Liebe gelebt wird, leuchtet das Licht. Ich glaube, das ist, braucht man nicht beweisen, das weiß man, das erlebt man. Seit Jesus in die Welt kam, ist es den Menschen möglich geworden, das Licht des Lebens zu besitzen und im religiös-sittlichen Sinn, im Lichte zu wandeln. Seit Jesus in die Welt kam. Wir haben ja am Anfang gesagt, Johannes legt den Akzent ganz stark auf die Menschwerdung. Beim Kommen des Herrn aber wird dieses Licht, also am Ende der Tage, wird dieses Licht seine volle Kraft erlangen. Also es leuchtet aber jetzt schon in uns. Das ist eine Aussage. Jetzt schon in uns. Denken Sie mal an alles, was er über das Licht gesagt hat. Das Gott ist Licht, er in uns. Er leuchtet jetzt schon. Die Liebesmacht und die Lichtmacht Gottes selbst befindet sich also im Vordringen. Also es ist im Wachsen in uns. Vielleicht erinnern Sie sich einfach einmal an Ihre bekannte Umgebung. Vielleicht suchen Sie mal nach einem Menschen, der wirklich ehrlich versucht, diese Liebe, die Bruderliebe zu leben. Wie Sie diesen Menschen empfinden. Vielleicht finden Sie jemanden, wo Sie spüren, wenn der was hört, der verurteilt niemand, redet über niemand. Ich habe schon oft erzählt, ich hatte ein altes, runzliges Weiblein als Nachbarin daheim, die Emile. Also klein, nur noch zusammengeschnottert wie ein Hutzel. Ja. Ganz normales Weible, Landwirtschaft, ganz einfaches Haus. Aber jeder von der ganzen Nachbarschaft hat gewusst, beim Emily darfst du nichts über einen anderen sagen, sonst fliegst du zu Hause aus. Dafür war dieses runzlige Weible bekannt. Bei der Emily darfst du über niemand etwas Böses sagen. Das habe ich nie mehr vergessen. Das war eine goldige Nudel, eine goldige Nudel. Der Ottmar, ihr Mann, das war ein bisschen bescheiden, so geistig, ja. Aber ganz lieb, friedlich, also wirklich friedliebende Leute. Waren unsere direkten Nachbarn. Und wenn er gestorben ist, der war schon über 80, dann bin ich in den Ferien gekommen, wo ich zu der Emile nahen wollte kondolieren. Dann ruft sie mir schon von weitem vor: Ah, oh, der Kerl, jetzt ist er da drunter. Das ist also Friedhof. Der ist wohl drunter, das war jetzt Zeit. Also ganz nüchtern, also nicht böse, sondern ganz nüchtern. Das ist jetzt Zeit. Also so richtig kernig. Und sie hat einen Sohn gehabt und ein paar Töchter. Der eine Sohn, der war auch ein bisschen wie der Ottmar, der Vater, der ist dann gefallen im Krieg. Dann hat sie jetzt gesagt, oh, weißt, dem ist gut gegangen, das ist der gleich kernig gewesen wie der Ottmar. Weißt, so ganz nüchtern so. Aber man durfte nichts Böses über den anderen sagen. Das ist es, genau das ist es. Das sind so fast unbekannte Leute, aber sie leuchten. Da ist etwas. Das ist es. Es ist im Vordringen. Das Licht leuchtet schon. Das ist Johannes. Und gucken Sie mal in Ihre Umgebung. Vielleicht sind Sie selber dieser Mensch. Werden Sie es auf alle Fälle. Ja. Seit dieses Liebesgebot durch Christus eine Verwirklichung erfuhr, eben in Christus, wie sie eigentlich nie zuvor da war, nennt es Johannes auch ein neues Gebot. Denn in Christus ist es zur Vollendung gekommen, eben bis zu seinem Gehorsam am Kreuz, seiner Liebe, selbst zu seinen Feinden, Vater, verzeih ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Zum vollkommenen Leuchten. Und die Wirkung kennen wir, die Erlösung der Welt. Nun, dieses Licht vertreibt die Finsternis der Sünde und die Finsternis aller gottfeindlichen Mächte, die hinter der Sünde stehen. Und Sünde ist die Hauptquelle allen Leids und Elends in der Welt. Und dieses Licht, das die Sünde und die Finsternis und die gottfeindlichen Mächte vertreibt, das geschieht in dem Maß, als dieses Licht der Bruderliebe sich in den wahren Christen durchsetzt und verwirklicht. In dem Maß. Auch die Verbannung des Bösen geschieht dort, wo die Bruderliebe gelebt wird. Denn der Teufel hält am wenigsten die Liebe aus, denn er ist Hass. Dort, wo echt geliebt wird, hält der Teufel nehme aus. Deshalb, schauen Sie mal auf Ihre Familie, auf Ihre Ehe. Wie sieht es da aus mit dieser Bruderliebe? Ist das ein Verstehen? Ist das eine Liebe, die hingibt und nicht urteilt und verurteilt? Da vertreibt sie der Teufel. Da brauchen Sie keinen Exorzismus mehr. Das sagt Johannes. Es geschieht in dem Maß, als dieses Licht sich in den wahren Christen durchsetzt und verwirklicht. Und Johannes beobachtet das eigentlich bei seinen Leuten und ist überzeugt, dass etwas Neues in Erscheinung getreten ist, deshalb neues Gebot. Und dieses Bild vom Licht führt notwendig zu der Vorstellung, eben was er immer wieder sagt, vom Wandel im Licht. Und das ist die Bruderliebe. Das Wandeln im Licht, er wird als immer konkreter. Also die Erfüllung des neuen Gebotes bezeichnet Johannes selbst als Licht. Die Erfüllung des neuen Gebotes, der Bruderliebe, bezeichnet Johannes als Licht. Als ein Ausstrahlen der göttlichen Wesensart im Christen. Das ist die göttliche Wesensart in uns. Wir haben ja am Wesen Gottes teil durch die Taufe. Das ist unsere Wesensart. Aber sie ist erkenntlich an der Bruderliebe. Und das ist das Licht. Das ist Gott. Gott ist Liebe. Ja. Gott ist Licht. Jetzt bringt er Gedanken, die man vielleicht so fassen könnte. Nur wer dieses Gebot der Bruderliebe erfüllt, ist im Licht. Also jetzt kommt eine ganz, ganz entscheidende Aussage. Denn ich habe den Eindruck, dass wir eher glauben, dass ein Mörder oder weiß ich was alles in der Hölle ist, aber keiner, der die Liebe tagtäglich verletzt. Und genau umgekehrt wird es sein. Das ist die Aussage des Johannes und deshalb ist das so ganz entscheidend, so wichtig. Und wenn Sie heute in unsere Zeit hineinhören, einfach einmal, was für eine Rolle spielt eigentlich diese Bruderliebe in der Politik, in der Wirtschaft? Wo ja der Papst immer sagt, die Wirtschaft, also manche Richtungen, sind tödlich. Ja. Es geht nicht um die Liebe zum Menschen, es geht nur noch um ich, um Gewinn oder weiß ich was. Verstehen Sie, wenn Sie das einmal sehen, mal genau anschauen, werden Sie merken, das ist eine neue Botschaft. Und nur die besiegt die Welt, sagt Johannes. Und die lebt jeder. Die Kirche ist dieses Geheimnis, sie ist in jedem von uns. Dieses Göttliche ist in uns und verbindet uns. Aber es ist, jetzt wird Johannes, Sie merken, Johannes wird immer konkreter, Licht und so weiter. Was ist es? Er sagt die Bruderliebe. Das ist das Wesen Gottes. Jesus hat es vorgelebt, in Vollendung. Und es leuchtet schon durch in euch. Das ist das Tolle. Aber stimmt das? Also, Beichte angesagt und neu anfangen, aber total, ist das klar. Wenn Sie auch in Ihren Empfindungen sich schwer tun, manche Brüder zu lieben. Den Mund können Sie halten, das ist eine Willenssache. Klappe bleibt zu. So lang, bis ich überlegt habe und zur Vernunft gekommen bin. Das kann man sich vornehmen. Einverstanden? Wir müssen irgendwo anfangen. Wir dürfen nicht in der Theorie bleiben. Es Licht leuchtet schon. Und es muss mehr leuchten. Es muss mehr leuchten. Die Welt sucht das Licht. Das ist Hoffnung. Aber wenn wir Christen genauso sind wie die anderen, sind wir keine Christen. Also, Sie merken, Johannes ist klar, aber hoffnungsvoll, toll. Ja. Also 9. Wer behauptet, also ich sage immer ganz hart, wer behauptet, im Lichte zu sein und seinen Bruder hasst, der ist bis jetzt noch in der Finsternis. Also jetzt spricht Johannes ganz klar, um welches Gebot es sich handelt, nämlich um die Bruderliebe. Der Bruderhass erfährt die schärfste Verurteilung. Die schärfste Verurteilung. Schauen Sie mal aufs Weltgericht, was Jesus schildert. Alles Unterlassung der Liebe. Alles nur Unterlassung der Liebe. Keine böse Tat, nennt Jesus. Keine böse Tat, nennt Jesus. Nur Unterlassung der Liebe. Warum nehmen wir das nicht ernst? Das ist das Kennzeichen der Christen. Wie zwischen Licht und Finsternis kein Übergang ist, so ist auch zwischen Liebe und Hass kein Übergangswert. Es gibt nichts dazwischen, entweder oder. Die Aussage, im Licht sein, ist nur eine andere Ausdrucksweise für die Aussage, Gott erkannt haben oder in Gott sein. Lauter Begriffe, die wir schon bei Johannes gehört haben. Ja, ist immer das Gleiche. Es ist die Gottesgemeinschaft in mir und dieser Gott ist Liebe. Also hier berührt Johannes sein Lieblingsthema, das Gebot der Bruderliebe. Und er ist der Apostel, den Jesus am längsten leben lässt, weil er die wichtigste Botschaft hat. Es ist der Liebesjünger. Und die Liebe erkennt, nur die Liebe erkennt, auch was Gott ist, auch was im Menschen ist. Die Bruderliebe ist die unaufhebbare Bedingung für die Gottesgemeinschaft, unaufhebbare Bedingung für die Gottesgemeinschaft. Und ich möchte zu sagen wagen, wenn Sie eine echte Gottesgemeinschaft in sich haben, wenn das gewachsen ist, dann werden Sie über jeden negativen Gedanken, den Sie gegen jemand in sich haben, sofort erschrecken. Es wird wie ein Seismograph in Ihnen sein, dass das falsch war. Und Sie sofort wieder umkehren und für den Menschen beten und ihn segnen. Ein Kriterium meines Erachtens, echter Gottesgemeinschaft in uns, eines echten Christen. Daran erkennen Sie es. Das ist Johannes. Prüfen Sie sich mal. Wenn Sie einem Menschen begegnen, den Sie vielleicht nicht kennen, da kommt ja uns immer sofort ein Gedanke. Ja? Wir laufen ja kaum an einem Menschen vorbei, neutral. Entweder gefällt uns oder gefällt uns nicht. Ja? Und dann werden Sie merken, sobald ich negativ denke über so einen Menschen, sofort reagiert in mir etwas. Das ist das Göttliche, verstehen Sie? Was am Anfang des Briefes Johannes immer wieder gesagt hat. Das reagiert. Das ist die Unterscheidung der Geister. Das reagiert. Das Göttliche ist real. Das ist nicht etwas ja, geistig, spirituelles, was man nicht packen kann. Nein, erfahrbar. Daran erkennen, wenn Sie es nicht erkennen, dann ist Wachstum angesagt. Dann ist es jetzt eine wichtige Fastenzeit, dass Sie auf diese Liebe achten und sie einfach tun. Einfach tun und dann werden Sie etwas erfahren. Sie tun, dann wächst sie. Das hat nichts mit Gefühlen zu tun, es hat mit Willen zu tun. Auch Menschen, die mir auf den Wecker gehen, sagen, Herr, segne sie. Segne sie mehr wie mich, mit dem Willen ernsthaft. Auch wenn die Gefühle dagegen sind. Die Gefühle, darüber habe ich keine Herrschaft. Tun. Wer die Wahrheit tut, kommt ans Licht, sagt Jesus. Merken Sie wieder vom Evangelium des Johannes, wieder das Gleiche. Tut. Kann euch nur ermutigen. Und wenn ich auf das fall, sofort umkehren. Nicht lang lamentieren. Und dann kann es wachsen. Es Licht leuchtet schon. Das ist toll. Es leuchtet schon. Und wie es auch im Johannesevangelium nichts Neutrales gibt zwischen Glauben und Unglaube. Ja, das ist bei Johannes ganz stark im Evangelium. So ist auch hier, gibt es nichts zwischen Lieben und Hassen. Es gibt kein Zwischending. Also, es zeigt einfach die kompromisslose Forderung Jesu. Jetzt der Vers 10. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht. Bleibt im Licht. Und in dem ist nichts, was ihn zum Fall bringen könnte. Bedenken Sie mal, er bleibt im Licht. In dem ist nichts, was ihn zu Fall bringen könnte. Johannes will also, dass seine Zuhörer das Gebot der Bruderliebe erfüllen. Und dieses Sein im Licht, das meint er, wird dabei zum Motiv. Und ein zweites Motiv ist, einen Anstoß gibt es nicht in ihm, in diesem Menschen. Das will heißen, dass es in diesem Menschen nichts gibt, was den Brüdern Anstoß geben könnte, wenn er in der Liebe bleibt. Der Sinn aber ist wohl auch der, oder kann es sein, dass im Bereich des Lichtes, Bruderliebe, es keinen Anstoß gibt, keinen Anlass zum Stürzen für den, der im Licht schreitet. Auch das kann der Gedanke, der Sinn sein. Wenn ich im Licht bin, dann sehe ich die Hindernisse. Dann gibt es keinen Anstoß, an den ich anstoße. Den kann ich überwinden, kann ich umgehen, je nachdem. Also auch das kann Johannes wohl meinen. Weil es ja immer wieder das Bild ist, im Licht sein, das heißt also alles sehen, was Anstoß erregt. Es gibt nichts, wo ich anstoße und zu Fall komme. Es heißt auch im Johannesevangelium, wer im Tag umhergeht, stößt nicht an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Also ist anzunehmen, dass Johannes das auch bei diesem Satz meint, was er dort im Evangelium schreibt. Ja? Also darum heißt es ja, wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und in dem ist nichts, was ihn zu Fall bringen könnte. Das können ja nur Hindernisse sein, die ich nicht sehe. Wenn ich in der Finsternis bin, sehe ich sie nicht und komme zu Fall. Wenn ich nicht in der Bruderliebe bin, dann falle ich auch in andere Sünden hinein. Ja. Aber die Liebe ist wie so ein Licht, das mir auch alle anderen Sünden ins Bewusstsein bringt. Ich glaube, das stimmt. Müssen Sie mal überlegen. Und alle anderen Sünden haben mit meinem Ich zu tun. Die Liebe ist ein Weggehen von sich. Wenn ich das versuche zu leben, dann merke ich überall, wo mein Ich immer wieder was zurückholt. Ja, dann fällt es auf im Licht. Ich erkenne es. Wir können daraus schließen, wer sich in der Bruderliebe bewährt, kommt nicht zu Fall, sondern wird zur vollen Gottesgemeinschaft gelangen. Dann im Vers 11. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis. Und er wandelt in der Finsternis. Und er weiß nicht, wohin er geht. Genau das Gegenteil. Weil die Finsternis seine Augen geblendet hat. Und nun wendet Johannes seinen Gedanken ins Gegenteil. Johannes zeigt jetzt die letzten Konsequenzen einer verschuldeten Gottferne. Und Gottferne ist der Hass. Gottnähe ist die Liebe, sein Wesen. Die Konsequenzen einer verschuldeten Gottferne. Und wissen Sie, es ist sehr erschreckend. Und ich glaube, es ist der schlimmste Vorwurf, den man uns Menschen, uns Katholiken oder Christen immer wieder macht. Da gehen sie in die Kirche, dann kommen sie raus und schwätzen über andere Leute. Ich glaube, das ist der schlimmste Vorwurf, den man uns machen kann. Es gibt keinen schlimmeren Vorwurf. Und wenn man weiß, in was für Sünden fallen, aber das ist das Schlimmste. Wenn Sie das mal bedenken. Von dem, was Johannes, was das Wort Gottes sagt. Und wie viele von uns, was die über andere reden, das ist, hocken Sie mal in so eine Ratschrunde, nein. Ja. Gehen Sie mal in eine vorbildliche Runde. Die vorbildliche Runde ist der Pfarrgemeinderat, das sind die Edelsten. Ja oder nicht? Sehen Sie, da fängt es an. Da wird keine Fruchtbarkeit kommen, wenn da die Liebe nicht herrscht. Aber wenn man da schon Einzelne nicht leiden kann und ablehnt und über die schwätzt, da kann nichts rauskommen, Leute. Da ist Finsternis. Da ist Finsternis. Und sie stoßen an viele Dinge. Da ist keine Fruchtbarkeit. Wissen Sie, die Dinge muss man mal klar sagen dürfen. Das ist Wort Gottes. Andere Gesetzmäßigkeit als in dieser Welt. Also merken Sie, wie die Gesetzmäßigkeit dieser Welt überall bei uns neidringt. Wie dieses Hauptgebot nicht gelebt wird. Und deshalb gibt es kaum mehr ein Christentum, ein echtes. Hartes Wort, gell? Da muss man an sich selber denken. Ist das echt? Ist in mir Gottes Gemeinschaft? Dann ist Liebe. Dann erschrecke ich, wenn ich über einen anderen etwas gedacht oder gesagt habe, was bös ist, verurteilend. Also Johannes zeigt die Konsequenzen dieser verschuldeten Gottesferne, eben in seinem in der Finsternis sein, wegen des Bruderhasses. Wissen Sie, Bruderhass und Liebe, alles, was nicht Liebe ist, nennt Johannes Bruderhass. Ja? Also nicht, dass man jetzt denkt, Hass, ich hasse doch niemand, aber ich mag den halt nicht, aber ich hasse ihn doch nicht. Na klar, Johannes, da gibt es nichts zwischendrin. Da gibt es nichts zwischendrin. Entweder du liebst ihn oder du hasst ihn. Verstehen Sie, es gibt nichts zwischendrin, das muss uns mal bewusst werden. Das bringt doch Jesus sehr deutlich in der Bergpredigt. Sehen Sie doch mal die Bergpredigt, da macht er die ganze zweite Tafel vom Mosesberg durch. Und da sagt er, es steht zwar drin, du sollst nicht töten, ja, das tue ich auch nicht. Aber wer schon sagt, du bist ein Tor, der hat schon die Folgen des Tötens verdient. Gucken Sie doch mal, da sagt er es doch ganz klar. Verstehen Sie, es gibt nichts zwischendrin. Ich sage ja bloß, du bist ein Rindviech, aber ich hasse dich nicht. Zack, die Folge ist das gleiche, wie wenn du tötest, sagt Jesus in der Bergpredigt. Das ist Wort Gottes. Merken Sie, wie weit wir vom Christentum weg sind. Es gibt nichts zwischen Hass und Liebe. Das muss uns mal bewusst werden. Bergpredigt sagt uns das. Ja? Also, es ist an der Zeit, dass wir plötzlich mal richtig erschrecken. Über uns selbst. Höchste Zeit. Sonst erwachen wir nicht. Wer nicht erschreckt, der erwacht nicht. Oder? Selber bei sich. Anfangen. Und dann denken, das Licht leuchtet schon. Wenn Sie heute schon anfangen, leuchtet sofort. Sofort. Das ist das Wunderbare. Also von diesem Sein in der Finsternis geht der Gedanke weiter zum Wandel in der Finsternis bei Johannes. Johannes zeigt also, wie traurig die Situation für denjenigen ist, der in diesen Widerspruch mit Gott geraten ist. Widerspruch mit Gott. In dem kann Gott nicht mehr sein. Das ist nicht die Wesensart Gottes, wenn ich nicht liebe. Und das ziellose Herumtappen in der Finsternis und die dadurch gegebene Warnung vor einem furchtbaren Ende, Warnung vor einem furchtbaren Ende, Hölle, wird jetzt noch genauer begründet bei Johannes. Die Finsternis selbst hat ihre Augen blind gemacht. Das ist das Ende. Wer länger in der Finsternis wandelt, in dieser Haltung der Lieblosigkeit, Sie werden merken, der flacht total religiös ab, auch in einer Beziehung zu Gott. Das ist anders gar nicht möglich. Es ist anders gar nicht möglich. Er wird blind. Im Johannesevangelium bezeichnet dieses Wort die Verblendung des Unglaubens, nennt er es dort. Auch Paulus spricht von diesem Gott dieses Äons, der die Gedanken der Ungläubigen blind gemacht hat. Also hier geht die Verblendung der widergöttlichen Macht aus. Bei Johannes ist gemeint, langes Verweilen im Finstern beraubt die Augen der Sehkraft. Langes Verweilen im Finstern. Darum sage ich ja, wenn Sie reinfallen in die Lieblosigkeit, sofort umkehren, nicht in der Finsternis wandeln. Und nicht sagen, am Karfreitag gehe ich wieder beichten und dann bereue ich es. Nichts da, sofort. Ist das klar? Denn sonst wandeln Sie Monate in der Finsternis und bis am Karfreitag sind Sie verblendet und gehen nicht mehr beichten. Fragen Sie die Leute, wann Sie das letzte Mal beichtet haben. Und fragen Sie, wie lange Sie in der Finsternis gelebt haben. Und so, dass sie heute nicht einmal mehr dran denken. So verblendet sind sie. Das ist Realität. Wenn wir von dem großen Abfall heute sprechen, das ist Verblendung. Weil die Leute zu lange in der Finsternis leben, sagt Johannes. Sie tun doch, was sie wollen. Sie kümmern sich weder um die 10 Gebote noch um das Hauptgebot. Und das bis in die Staatsgesetze hinein. Ein solcher Staat kann nämlich florieren. Da wird jeder Homo homini lupus. Da, Mensch ist des Menschen Wolf, sagt ein englischer Philosoph. Soweit haben wir's. Gucken Sie mal ins Internet, nein. Sehen Sie, das ist nämlich schön. Ja. Da ist man froh, wenn man dann noch in einem Kreis ist von Christen, die lieben. Und das wird immer anziehender, meine Brüder und Schwestern. Wenn wir uns zusammentreffen zum Beten und aber im Leben die Liebe leben, das wird anziehend. Das hat eine Ausstrahlung. Das werden Sie staunen. Denn die Menschen halten dieses Schreckliche gegeneinander überall heute nicht mehr aus. Wenn wir ganz ehrlich sind. Merken Sie wieder, was für eine Sendung wir haben. Was für eine Macht, geistige Macht wir haben. Das heißt, die Liebe, die göttliche Liebe in uns, was das für eine Macht ist. Wir müssen die Menschen aus der Finsternis holen. Wir müssen das Licht leuchten lassen. Es leuchtet schon. Schauen Sie dafür, dass das stimmt. Das zieht die Leute von selber an. Also hier geht die Verblendung, wie Johannes sagt, von der widergöttlichen Macht aus. Satan, der Vater der Lüge. Bei Johannes ist gemeint, ein langes Verweilen in den Finstern beraubt die Augen der Sehkraft. Also dieses Wort blind gemacht ist im Griechischen im Aorist. Das heißt, es ist gleichsam der Abschluss, das Ergebnis eines über längere Zeit hin verlaufenden Geschehens, nämlich das Gehen in der Finsternis, ohne Reue, ohne alles. Es war tief und lang in der Finsternis und dadurch wurde der Mensch blind. Und hier liegt auch das Geheimnis der Verstockung, etwas vom Schlimmsten. Denken Sie an die Verstockung Israels, das immer wieder angeklagt wird von den Propheten, bei uns genauso. Aber schauen Sie mal, wie ganz konkret und real das ist, was Johannes sagt. Wenn die Menschen länger in der Finsternis leben und sie wird ja nicht mehr, dann wird auch nicht mehr bereut, verstehen Sie? Das ist logisch. Dann leben einfach in der Finsternis dahin und sie gewöhnen sich Gott ab. Sie kommen in die Gottvergessenheit, Verblendung bis Verstockung. Das ist real, beobachtbar, keine Theorie. Also hier liegt auch, das Geheimnis der Verstockung, aber eben einer selbstverschuldeten Verstockung, indem ich in der Finsternis geblieben bin. Und mit dieser sittlichen Forderung nach dem Liebesgebot findet Johannes für die christliche Erlösungsreligion die Unterscheidung, in der sich das Falschgeld neuer verführerischer Lehren sicher zu erkennen gibt. Die Lehren, die falschen Lehren, die wegführen vom Licht. Und nun versucht Johannes, seine Zuhörer zu beruhigen. Er sagt ihnen, also jetzt erschrecke nicht zu sehr, es ist schon wichtig, dass er erschreckt, aber ihr müsst euch ganz bewusst sein, ihr besitzt die Gottesgemeinschaft und, sagt er, ihr seid stark im Kampf mit dem Bösen. In diesem Abschnitt also, wer jetzt kommt, versichert Johannes seinen Zuhörern ihren Heilsstand in Gott. Er ermahnt sie alle, die Weltliebe zu lassen. Also, jetzt kommt eine Beruhigung. Nicht im Sinn von das, was falsch ist, dass das irgendwie zugedeckt wird, das nicht, sondern dass wir sollten uns dieser Wirklichkeit der Taufe, würde ich jetzt mal gleich sagen, bewusst werden. Das göttliche Leben ist in uns, auch wenn wir es vielleicht fast abgetötet haben. Aber wir können es durch das Bußsakrament, durch das Blut Jesu reinigt uns von allen Sünden, sagt er ja schon vorher. Können wir in die volle Gemeinschaft mit Gott wiederkommen, in die volle Gemeinschaft und können sofort weitermachen. Das ist es, was er sagt. Das ist der Vers 12. Ich schreibe euch, Kindlein, weil euch die Sünden um seines Namens willen erlassen sind, ja? Wenn ihr sie bereut. Also Ermutigung, Beruhigung. Johannes benutzt wieder seine Anrede Kindlein. Im Griechischen sind es zwei Worte. Also beide drücken eigentlich so diesen warmen Unterton aus einer väterlichen Beruhigung und Ermahnung dieses alten Johannes. Sie stellt sich den immer so vor, nicht? Und vorausging ja eine scharfe Verurteilung jeglicher Gebotsübertretung. 10 Gebote, Hauptgebot. Und vor allem eine sehr finstere Drohung gegen alle, die keine Bruderliebe üben. Das ging ja voraus. Das war also schon ganz massiv. Aber es ist so. Es gibt nichts abzustreiten. Es liegt ja in den Zuhörern die Angst, ich nehme an, dass das Johannes wusste oder vermutete, ob überhaupt sie im Licht wandeln, ob sie überhaupt die Gottesgemeinschaft besitzen. Johannes versucht sie also zu beruhigen. Er spricht ihnen zu, dass sie wegen des Namens Jesu gerettet sind und dass sie von Anfang an ihn erkannt haben und den Bösen besiegt haben. Also, die Gedanken des Johannes kreisen weiter um dieses Thema Gottesgemeinschaft und Sünde. Und die Unzulänglichkeit der Christen drückt sie eigentlich schon wieder nieder und lässt sie zweifeln, ob sie im Licht sind. Und Johannes sagt, dass die wahren Christen demütig den durch Christus gewiesenen Heilsweg einschlagen sollen und sich mit seiner Kraft zum Sieg durchringen sollen. Also es ist ein dauerndes auch Ringen und Kämpfen. Und es ist immer, denken Sie am Anfang, wer sagt, er hat keine Sünde, der lügt. Ja? Es ist immer wieder auch ein auf die Nase fallen, bei allem guten Willen. Aber sofort aufstehen, das Blut Jesu reinigt uns. Ja? Das ist seine Ermutigung. weil euch die Sünden um seines Namens willen erlassen sind.